Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das geheime Treffen von rechtsextremen AfDlern und Unternehmen in Potsdam hat jetzt auch den Verein Deutsche Sprache erreicht. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Mit dabei bei dem Treffen war wohl auch Silke Schröder vom Vorstand des Vereins. Das muss Konsequenzen haben, sagt Vereinsmitglied Dieter Hallervorden.
Ich bin entsetzt und die Frau muss diesen Verein schnellstens verlassen.
Dieter Hallervorden. Gleich werden wir mehr erfahren über die Aktivitäten von Silke Schröder und über die Reaktion des Vereins und einiger Vereinsmitglieder. Außerdem sprechen wir in dieser Fazitstunde über eine Theateruraufführung am Schauspiel in Oberhausen und über die Anklage Israel begehe in Gazastreifen Völkermord. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das geheime Treffen von rechtsextremen AfDlern und Unternehmern in Potsdam sorgt weiter für Schlagzeilen. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hatte am Mittwoch darüber berichtet. War natürlich auch bei uns immer wieder das Thema. In Nordrhein-Westfalen hat jetzt ein Ortsverband der CDU ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Parteimitglied eingeleitet, das bei dem Treffen dabei gewesen sein soll. Anwesend war angeblich auch Silke Schröder. Sie gehört zum Vorstand des Vereins Deutsche Sprache. Mehrere prominente Mitglieder des Vereins sind darüber empört. Eine Recherche von Wladimir Balzer.
Rechtsextreme Ideologien bauen auch auf Sprache auf. Das wusste auch das Vorstandsmitglied Silke Schröder vom Verein Deutsche Sprache. Sie verwendet in der Öffentlichkeit das Unwort Remigration, was in der Realität nichts anderes als Deportation bedeutet. Sie verwendet es auf Social-Media-Kanälen, wo sie nach den Enthüllungen von Korrektiv davon fantasiert, Journalisten an Ausbildungsstätten zu bringen, die, Zitat, ihnen ideologiebefreit die Grundlagen ihres Handwerks beibringen. Seit Freitagnachmittag ist ihr Account bei X plötzlich nicht mehr öffentlich. Das Portal ist der einzige Weg, auf dem sie sich seit ihrer wahrscheinlichen Teilnahme an dem rechtsextremen Vernetzungstreffen mit Potsdam äußert. Die Immobilienmaklerin, die internationalen Investoren unter die Arme greift, hat mehrere Interviewanfragen, auch Anrufe, nicht beantwortet. Dafür kann man auf dem Rechtsaußenportal Deutschlandkurier ihre regelmäßigen Videokolumnen einsehen, mit Aussagen wie diesen.
Deutschland ist eben nur ein reiches Land für die im Zuge des Bevölkerungsaustausches neu Ankommenden, die sich mit dem steigenden Bürgergeld einen flotten Lenz machen können und für die die neue Sparsamkeitsoffensive eben nicht gilt.
Der Deutschlandkurier ist ein Portal, auf dem vor allem AfD-Funktionäre schreiben, darunter viele Bundestagsabgeordnete. Dort fühlt sie sich offenbar wohl. Ebenso wie auf dem rechtsextremen Fernsehportal Auf 1, auf dem sie kürzlich mit der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis über Migration plauderte. Silke Schröders Aktivitäten sind offenbar vielfältig. Sie betreibt auch einen sogenannten Salon mit dem Titel Der konservative Aperitif. Genau in dem Landhaus, das auch Ort des rechtsextremen Vernetzungstreffens war, am Lenitzsee in Potsdam. Eine Villa, die früher der Adlon-Familie gehörte und ausgerechnet Drehort für die Serie Babylon Berlin war. Die Produktionsfirma von Babylon Berlin, X-Filme, wusste nach eigenen Aussagen nichts davon, dass diese Villa schon seit Jahren Ort rechter Vernetzungstreffen ist. Auf Anfrage schreibt X-Filme, dass dort nicht gedreht worden wäre, wenn die Produktionsfirma von den Hintergründen gewusst hätte. In Zukunft wird sie dort nicht mehr drehen. Silke Schröders Wirken erschüttert auch ihren Verein selbst, der mit 36.000 Mitgliedern seit 1997 Spracharbeit betreibt, sich aber vor allem dem Kampf gegen Gendersprache und Anglizismen verschrieben hat. Die Vereinsspitze distanziert sich und betont, dass Silke Schröders, Zitat, private Aktivitäten weder mit dem Verein abgesprochen noch autorisiert worden seien. Der Verein unterstütze nichts, was mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei. Viel mehr war nicht zu erfahren. Eine Interviewanfrage an mehrere Vorstandsmitglieder blieb entweder unbeantwortet oder wurde mit Hinweis auf die generelle Stellungnahme abgelehnt. Der Vereinsgründer Walter Krämer, Autor auf dem rechten Portal Tichys Einblick und Interviewgeber für die Junge Freiheit, schrieb, dass gerade geprüft werde, ob Silke Schröder ausgeschlossen werden soll. Andere sind da weiter. Ein Anruf bei Schauspieler Dieter Hallervorden, der seit 17 Jahren Mitglied im Verein Deutsche Sprache ist.
Ich bin entsetzt und die Frau muss diesen Verein schnellstens verlassen.
Dieter Hallervorden will Konsequenzen.
Wenn sie es unter Umständen sogar mit Wissen der anderen Vorstandsmitglieder gemacht haben sollte, dann sind ganz andere Konsequenzen zu ziehen.
Und der Schauspieler hat noch weitere Fragen.
Ich würde erstmal dagegen vorgehen, indem ich Gespräche führe, in dem Versuch, mal zu eruieren, wo liegen eigentlich die Wurzeln? Ist das tief verankert, diesem Verein?
Zunächst weiter Mitglied, bleiben auch andere Prominente, distanzieren sich dabei aber deutlich weniger als Hallervorden. Der Bestsellerautor Bastian Sick schreibt auf Anfrage:
Menschen mit rechtsextremen Standpunkten sind mir im VDS bisher nie begegnet. Das Vorstandsmitglied Silke Schröder kenne ich gar nicht. Ich weiß, dass der VDS darunter leidet, von den Medien nur allzu leichtfertig in eine rechte Ecke geschoben zu werden. Vorfälle wie dieser sind da natürlich nicht gerade hilfreich. Ich sehe für mich in Bezug auf meine Ehrenmitgliedschaft jedoch keinen Handlungsbedarf. Konsequenzen aus dem Verhalten seines Vorstandsmitglieds wird der VDS selbst ziehen.
Auch der Historiker Michael Wolfson reagiert und bleibt. Er pflege die deutsche Sprache, schreibt er. Für ihn als Jude sei dies nichts Völkisches, sondern Kulturgut. Und er schreibt:
Dass ein Vorstandsmitglied des Vereins an jenem unsäglichen Treffen teilnahm, erfuhr ich aus der Presse. Ich kenne jene Frau nicht und habe trotzdem sofort über Konsequenzen nachgedacht. Ich las aber auf der Webseite des Vereins die klare Distanzierung. Ich vertraue darauf, dass der Verein die richtigen Konsequenzen ziehen wird.
Weitere prominente Mitglieder haben auf Anfragen nicht reagiert und werden weiter vom Verein Deutsche Sprache als Unterstützer geführt. Dazu gehören der Entertainer Jürgen von der Lippe, der Autor Peter Hane und der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer von der CDU. Vor allem aber die Unternehmerin Silke Schröder, die alles ausgelöst hat, ist mehrere Tage nach den Recherchen von Korrektiv weiter im Vorstand des Vereins Deutsche Sprache. In ihrer Selbstdarstellung auf der Vereinsseite heißt es, sie sei Coach im Bereich positive Psychologie und berate Klienten zu Führungs- und Lebensthemen.
Silke Schröder im Vorstand des Vereins Deutsche Sprache und wohl auch Teilnehmerin am Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, Wladimir Walzer berichtete. Auch am heutigen Freitagabend gab es eine wichtige Theaterpremiere, und zwar in Oberhausen. Im dortigen Schauspiel wurde ein Stück uraufgeführt, das auf dem Roman Serenade für Nadja des türkischen Autors Zülfü Livaneli beruht. Bearbeitet hat das Buch die Regisseurin Ebru Tardice Borchers. Das Stück, es schlägt eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland und überbrückt dabei auch Jahrhunderte. Im Mittelpunkt ein älterer Professor aus Deutschland, der als Gast in Istanbul von einer jüngeren Uni-Mitarbeiterin betreut wird. Wir hören die beiden hier bei einem gemeinsamen Abendessen.
Warum sind Sie in die Türkei gekommen? Und warum haben Sie das Land verlassen, sind nie wieder zurückgekehrt? 59 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Wem haben wir nach all den Jahren Ihren Besuch zu verdanken?
Ihre Kette ist ein wahres Meisterstück, bestimmt sehr alt. Gibt es eine Geschichte dazu? Solch ein Schmuck muss doch eine Geschichte haben.
Tja, Herr Professor, nicht nur Sie haben ein Geheimnis. Jeder hat eins. Nur so viel. Die Kette stammt von meiner Großmutter. Auf unsere Geheimnisse.
Zum Wohl.
Die Geheimnisse, die Uraufführung Serenade für Nadja. Am Abend die Uraufführung im Schauspiel Oberhausen. Christoph Orem war für uns dabei. Er ist zugeschaltet. Herr Orem, guten Abend.
Guten Abend.
Zülfü Livanellis Roman ist mit 336 Seiten ziemlich umfangreich. Es gibt darin mehrere Zeitebenen und auch Handlungsfäden. Ist das denn der Bearbeiterin gelungen, aus dem Buch ein Theaterstück zu destillieren, eine schlüssige theatrale Serenade für Nadja?
Das ist schon mal die erste gute Nachricht des Abends, dass es ihr gelungen ist. Ich habe da am Anfang schon ein wenig gezweifelt, weil es eben doch so ein komplexer, großer und auch ausufernder Stoff ist. Und der ist in dieser Fassung hier auf der Bühne wirklich gut umgesetzt worden. Nur um das mal anzudeuten. Also es geht in der Hintergrundgeschichte, geht es um eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, um das rumänische Frachtschiff Struma, das jüdische Flüchtlinge nach Palästina bringen sollte. Es gab eine Havarie in Istanbul. Dort durften die Passagiere und Passagierinnen aber nicht von Bord. Und als sie dann gezwungen wurden, weiterzufahren, sind sie von einem russischen Torpedo versenkt worden. Etwa 800 jüdische Flüchtlinge und die Besatzung sind im Schwarzen Meer ertrunken. Und jetzt ist es so, dass die beiden, die wir gerade gehört haben, die erleben im Jahr 2001 ihr Treffen. Und Maximilian Wagner ist ein älterer Professor. Der kommt halt zurück nach Istanbul und rührt jetzt an dieser Geschichte. Und Maya Duran, diese junge Frau, die erfährt jetzt also, dass diese Geschichte stattgefunden hat und dass dieses Unrecht geschehen ist.
Vielleicht mal ein paar Stichworte zu der Regisseurin Ebru Tardice Borchers. 1990 in der Türkei geboren, in Salzburg hat sie Regie studiert. Im vergangenen Jahr wurde sie für ihre Inszenierung Amsterdam am Oldenburgischen Staatstheater für den Deutschen Theaterpreis der Faust nominiert. Wie nähert sie sich denn jetzt diesem Stoff an, den Sie ja geschildert haben, so ein bisschen, Herr Orem? Was interessiert Sie?
Sie interessiert halt vor allen Dingen daran, dass wir zu wenig übereinander wissen. Das heißt, dass der türkischen Gesellschaft, die türkische Community eigentlich nicht genau weiß, was im Westen passiert und der Westen nicht genau weiß, was im Osten passiert. Das ist so das ganz, ganz große Thema dann. Dass man also sagen kann, was wissen wir wirklich über die Geschichte? Und wir sind hier mit Maximilian Wagner als Hauptfigur und dieser Maya Duran eben dabei, bei diesen Helden darauf zu folgen, etwas über die Geschichte herauszufinden. Das Ganze ist so gestaltet, dass eine leere Bühne vorherrscht, da drauf nur zwei große, schwere Steinplatten, die zwar beweglich sind, aber klar, das muss aufgebrochen werden, hier die Geschichte. Darauf werden dann auch vorproduzierte Videos geworfen. Mhm. Also man kann das so sehen, dass hier gewisse Szenen gespielt werden, dann wird das erzählerisch, aber auch weil so viel Geschichtswissen auch vermittelt wird, deutlich auch einfach an der Rampe ins Publikum gesprochen. Das ist dann etwas schwer und auch etwas spröde. Das wird dann aber wieder in einem Rhythmus, den ich für gelungen halte, wirklich mit vorproduzierten Videos, die eben auf diese Rückwand geworfen werden, aufgelockert. Das Ganze ist sehr viel, das Ganze ist sehr schwer und manchmal mangelt es ihm etwas an Sinnlichkeit, an theatraler Intensität, möchte ich sagen. Aber das wird schon wieder dadurch weggemacht, dass man wirklich im Publikum sitzt und sich fragt, aha, das wusste ich nicht, was weiß ich sonst noch alles nicht.
Ist das denn jetzt also ein Thriller oder ist das eher so ein dokumentarisches Stück über die historischen Ungerechtigkeiten, die man da mitbekommt?
Also ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Und dann dazu sogar noch ein drittes, eine recht schöne, vielleicht auch ein wenig kitschige Liebesgeschichte, die sozusagen dann doch den Rahmen des Ganzen nochmal bildet. Was in dem Roman von Silvio Livanelli dann schon etwas konstruiert wirkt, teilweise diese Positionen, die anhand von Familienmitgliedern gegeneinander laufen, das wirkt in dieser ja kondensierten Bühnenfassung vielleicht noch ein bisschen stärker sogar konstruiert, dass hier also gewisse Prinzipien gegeneinander gestellt werden und dass es hier vielleicht auch teilweise einen didaktischen Entwurf bietet. Was aber natürlich sozusagen ja eine Forderung ist an das Publikum, aber keine wirkliche Überforderung. Es ist ein schwerer Abend, kein ganz einfacher Abend tatsächlich, aber inhaltlich halt so, dass man danach wieder anknüpfen wird und wahrscheinlich auch nochmal sein Geschichtsbuch und das Internet aufschlagen wird, um all das auch noch einmal nachzulesen.
Bei der Aufführung gab es türkische Übertitel und auf der Homepage in Oberhausen ist der Ankündigungstext zweisprachig. Im Vorfeld haben die Verantwortlichen auch explizit gesagt, dass hier ein Angebot des Theaters Oberhausen auch an die türkische Gemeinschaft Community stattfindet. Ist das vielleicht schon am Premierenabend gelungen? Auch hat man Türkinnen und Türken angesprochen?
Also, wenn man sozusagen nur auf das Äußere der Menschen geguckt hat, dann war die Community nicht so stark vorhanden. Und diese türkischen Übertitel sind natürlich auch ein ästhetisches Mittel, also zu erzählen, das ist eine Geschichte, die in beiden Sprachen abläuft. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig und wichtig, in einem Stadttheater, in einem Ort wie Oberhausen eben auch einen Stoff aufzugreifen, der sich explizit daran richtet, dass wir zu wenig übereinander wissen, als Länder jetzt gesehen, also die Deutschen zu wenig über die türkische Geschichte wissen und die Türken zu wenig über die deutsche Geschichte. Das ist im Großen und Ganzen auch etwas, was, denke ich, die Arbeit von Ebru Tatice Borchers im Ganzen auszeichnet, dass sie sich als Scharnier sieht, dass sie sich vielleicht auch als Konferencier oder Moderatorin dieser Community sieht. Und da ist dieser Abend hier doch sehr gelungen, ein wirklich guter Schritt in die richtige Richtung.
Die Serenade für Nadja, die Uraufführung am Schauspiel in Oberhausen. Christoph Orem hat für Fazit die Premiere besucht und darüber berichtet, positiv berichtet, lobend berichtet. Herr Orem, Dankeschön, guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thorsten Japs.
In Frankreich hat die neue Kulturministerin Rachida Dati ihr Amt angetreten. Die einstige Justizministerin von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wurde vom neuen Premier Gabriel Attal ernannt. Dati versprach, die sogenannte kulturelle Ausnahme zu verteidigen. Die Exception culturelle ist ein französisches Gesetz, das staatlichen Stellen großen Freiraum bei der Unterstützung von einheimischen Kulturschaffenden garantiert. Die Ernennung der konservativen Politikerin stieß auch auf Kritik. Dati ist die fünfte Kulturministerin in 7 Jahren. Der Direktor der Gesellschaft der Multimedia-Autoren, Hervé Rouny, beklagte gegenüber der Zeitung Le Monde, das Kulturministerium leide unter einer schädlichen Instabilität. Er frage sich, ob die Regierung überhaupt Interesse an diesem Sektor habe. Ähnlich äußerten sich auch andere Vertreter der Kulturbranche. Der Goslarer Kaiserring, einer der weltweit renommiertesten Preise für moderne Kunst, geht in diesem Jahr an die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn. Die Jury erklärte, Kahns aus Malerei, Zeichnung und Fotografie bestehendes Werk beschwöre mit großer Eindringlichkeit die Ungerechtigkeiten und Dramen, die Menschen erlitten, seien sie politischer oder intimer Natur. Kahns Arbeiten sind weltweit in zahlreichen Ausstellungen gezeigt worden, von der Biennale von Venedig über das Haus der Kunst in München bis zum Palais de Tokio in Paris. In den USA sind die Nominierungen für die Publikumspreise bekannt gegeben worden. Die Filmkomödie Barbie wurde insgesamt 9-mal für die People's Choice Awards nominiert, darunter als Film des Jahres und für die Darsteller Margot Robbie und Ryan Gosling. Das Biopic über den Atomphysiker Oppenheimer kann sich Hoffnungen auf 6 Preise machen, unter anderem für Hauptdarsteller Cillian Murphy. In den Musiksparten sind Künstlerinnen wie Beyoncé, Taylor Swift und Miley Cyrus nominiert. Die Gewinner der seit 1975 verliehenen Publikumspreise werden, anders als bei Oscars, Emmys oder Grammys, ausschließlich von Fans gewählt. Nach Kritik in sozialen Medien hat Netflix einen indischen Film von seiner Plattform entfernt, der die Tochter eines Hindu-Priesters beim Fleischessen zeigt. Hindus sind die größte religiöse Gruppierung Indiens und Hindu-Priester und ihre Familien in der Regel Vegetarier. In dem Film Annapurani, The Goddess of Food, nimmt die Tochter eines hinduistischen Tempelpriesters an einem Kochwettbewerb teil. Sie bereitet Fleisch zu und isst es auch. In Mumbai hatten vor dem Netflix-Büro Anhänger einer Hardliner-Hindu-Organisation protestiert, die der Partei von Premierminister Modi nahesteht.
Völkermord, Genozid. Nach Jugoslawien, Myanmar und Russland ist Israel erst der 4. Staat, der sich gegen den ungeheuerlichen Vorwurf des Völkermordes vor dem obersten Gericht der Vereinten Nationen, dem Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag, verteidigen muss. Südafrika hat geklagt, Israel hat sich dem Prozess gestellt. Die Offensive im Gazastreifen, so die Anklage, habe das Ziel, einen wesentlichen Teil der Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten. Mehrere hochrangige Politiker und Militärs aus Israel hätten sich entsprechend geäußert. Dazu der Rechtsexperte Tanzanka Malusi aus der südafrikanischen Delegation.
Südafrika hat einen Antrag vorgelegt, der Aussagen von Benjamin Netanyahu und anderen hochrangigen Mitgliedern der israelischen Regierung auflistet, die darauf hindeuten, dass die Taten in der Absicht begangen wurden, das palästinensische Volk zu vernichten. Meiner Meinung nach hat Südafrika also einen überzeugenden Fall, der genau in den Rahmen der Völkermordkonvention passt und besagt, dass Taten, die Genozidcharakter haben, von Israel in Palästina begangen werden.
Die Sicht des Klägers aus Südafrika. Jetzt fasst Klaus Remme zusammen, wie sich Israel heute vor dem IGH in Den Haag verteidigt hat.
Um 10 Uhr eröffnete die Vorsitzende Richterin Joan Donoghue die Anhörung. Das Gericht befasst sich mit den mündlich vorgetragenen Argumenten zum Antrag Südafrikas vom 29. Dezember auf Eilentscheidungen, so die Richterin. In der Tat will Südafrika erreichen, dass das Gericht unverzüglich die Einstellung von Gewalt durch Israel beschließt und dann im eigentlichen Verfahren einen Verstoß Israels gegen die Völkerrechtskonvention feststellt. Eine Konvention, die 1948, wenige Jahre nach dem Holocaust, beschlossen wurde.
For some, the promise of never again for all peoples is a slogan. For Israel, it is the highest moral obligation.
Für einige ist das Nie wieder für alle Völker ein Slogan. Für Israel ist es die höchste moralische Verpflichtung. So begann Tal Becker, Rechtsberater im israelischen Außenministerium, seine Ausführungen. Im Stil ähnelten sich die Auftritte der südafrikanischen Anwälte gestern und der israelischen heute. Argumente wurden durch mehrere Anwälte vorgetragen, unterbrochen durch Fotos, Zitate und Tondokumente. In der Sache forderte Becker eine Abweisung der Klage, die Vorwürfe seien haltlos. Grundlage der Klage sei eine absichtlich manipulative Beschreibung der Gewalttaten in falschem Kontext, so Becker.
The entirety of its case hinges on a deliberately curated, decontextualized and manipulative description
of the reality of current hostilities.
Apropos Kontext, erwiderte Professor Malcolm Shaw auf das gestrige Argument der Kläger, die Angelegenheit müsse im Kontext der letzten 75 Jahre gesehen werden. Warum gehen wir nicht länger zurück? Warum nicht gleich 3000, so die rhetorische Frage.
No, the immediate and proximate context lies in the events of the 7th of October.
Nein, der unmittelbare Kontext ergibt sich aus den Ereignissen vom 7. Oktober, so Shaw. Die Absicht, Israel wolle das palästinensische Volk ganz oder teilweise vernichten, wurde entschieden zurückgewiesen. Dieses Schlüsselelement eines Völkermords fehlt, so Tal Becker.
The key component of genocide, the intention to destroy a people in whole or in part, is totally lacking.
Israel verteidige sich gegen die Hamas, die den Tod von Zivilisten einkalkuliere, etwa durch Kommandozentralen in und unter Schulen oder Krankenhäusern.
If Hamas abandons this strategy, releases the hostages, lays down its arms, the hostilities and suffering would end.
Gibt die Hamas diese Strategie auf, werden die Geiseln befreit und die Waffen niedergelegt, dann wird die Gewalt und das Leiden enden, so Becker weiter. Malcolm Shaw beklagte, dass Südafrika trotz mehrfacher Angebote Israels nicht auf Gesprächsangebote vor der Klageerhebung eingegangen sei. Vielleicht wäre man übereingekommen, dass der Streit nicht vor Gericht gehöre. Das werden wir nie erfahren, so der Anwalt.
Perhaps had South Africa taken up this offer, the parties may have decided there was no dispute as such to place before the court. We may never know.
Schon in wenigen Wochen wird eine Eilentscheidung der Richter erwartet. Das eigentliche Verfahren wird sich über Jahre hinziehen. Für beide Entscheidungen gilt, sie sind bindend, doch über Zwangsmittel, ein Urteil durchzusetzen, verfügt das höchste Gericht der Vereinten Nationen nicht.
Israel verteidigt sich auf der Anklagebank des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, Klaus Remme berichtete. Viele Fragen also stehen im Raum, die sind für Nichtjuristen schwer nur zu verstehen, zu beantworten. Und wir wollen das Thema jetzt etwas sortieren und auch vertiefen. Und dazu begrüße ich am Telefon Christine Platt. Sie leitet das Institut für Diaspora- und Genozidforschung an der Universität Bochum. Guten Abend, Frau Platt.
Guten Abend.
Lassen Sie uns zunächst nochmal über die Kriterien sprechen. Was muss denn erfüllt sein, um von einem Völkermord zu sprechen?
Ja, vielen Dank, Herr Röke, für die wichtige Frage, weil ich glaube, gerade zu diesem Punkt gibt es immer ein ganz großes Missverständnis, denn sehr häufig aufgezählt, und das tut übrigens auch Südafrika in der Application, in der Klageerhebung, dass sehr oft aufgezählt wird, die einzelnen Maßnahmen aus dem Artikel 2 der Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord, nämlich also Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichen Schaden und so weiter. Interessant ist, dass die UN in der Rechtskommission selbst festgestellt hat, dass sich Genozid nicht aufgrund dieser Handlung beschreiben lässt, sondern Genozid ist nur durch ein einziges Merkmal eigentlich charakterisiert, und das ist der Intent, wirklich die Absicht, eine Gruppe, eine nationale, religiöse, ethnische, rassische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Unabhängig von Gewalttaten, also nicht vom Krieg, sondern es kann auch in Friedenszeiten sein, unabhängig von Konflikten. Mhm. Genozid ist, wenn man so will, also wir benutzen den Begriff ja auch für ein schlimmstes Verbrechen, das ist Genozid eigentlich gar nicht. Genozid ist nicht der Orden für das schlimmste Verbrechen, sondern es ist ein anderes Verbrechen, ein ganz besonders eigenständiges, das eine staatliche Gewaltintention gegenüber eigentlich einer eigenen Gruppe, einer Minderheit beschreibt, was unabhängig von Konflikt ist, das eigentlich gebunden ist auch in staatliche Gewaltpläne, staatliche Homogenisierung, staatliche Umgestaltungspläne.
Jetzt haben zwei israelische Minister sich ganz offen dafür ausgesprochen, Palästinenser aus Gaza auszusiedeln und Israelis dort anzusiedeln. Kann das denn im Zusammenhang mit den vielen tausend palästinensischen Toten auch als genozidäres Motiv interpretiert werden, also als Intention?
Also das ist wirklich ganz schwierig, weil wir haben hier tatsächlich einen Konflikt, den Israel auch nicht begonnen hat. Ein Konflikt, der beide Seiten Gewalt eigentlich Gewalt unterschiedlicher Formen auch ausführen. Und schon das eigentlich verneint, dass wir hier mit einer Genoziddefinition herangehen. Wir haben ja mehrere Tatbestände im internationalen Strafrecht, im internationalen Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht. Das ist neben Genozid natürlich auch das Kriegsverbrechen, das ist das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also wir haben unterschiedliche Formen, Genozid passt hier wirklich gar nicht, weil wir brauchen diese sehr wertvolle, auch juristische Tatbeschreibung, um Staaten, autoritäre Staaten, totalitäre Staaten hier bestrafen zu können. Das ist wirklich eine andere Form von Gewalt.
Also aus Ihrer Sicht ist dieser Vorwurf oder ist diese Anklage nicht berechtigt?
Nein, abstrus. Also der ist nicht berechtigt, aber er ist natürlich durch die politische Strategie sehr verständlich, weil Genozid ein sehr hohes, symbolträchtiges Wort in der internationalen Politik ist. Und selbstverständlich, also es ist ja kein Selbstzweck, dass Südafrika diese Klage vorgebracht hat. Das sind auch politische Zwecke, die auch sehr, sehr riskant sind, weil selbstverständlich werden durch diese Versuche, die wir heute sehen, die internationalen Gerichte auch für die Politik, für politische Zwecke zu nutzen, wird natürlich so etwas wie ein Genozid als Tatsache, als Tatbestand unterhöhlt. Und das ist auch strategisch. Eigentlich hat das Wort Genozid in der internationalen Politik mit Nicht-Genozid zu tun, schon mit Relativierung und Leugnung. Das ist eigentlich ein großes Phänomen. In dem Moment, wo Genozid in diese politischen Verfahren eingebracht wird, ist es ganz klar, dass der Genozidtatbestand eine Leugnung erfindet. Und wir haben ja parallel im Moment einen Genozid, nämlich Sudan in Darfur, der wieder aufgenommen worden ist. Und da benutzen wir den Begriff nicht.
Und darüber wird vergleichsweise wenig gesprochen.
Darüber wird vergleichsweise überhaupt nicht gesprochen. Das ist genau so, ja.
Habe ich Sie also richtig verstanden, Frau Platt? Der Begriff Genozid, der dient in erster Linie der politischen Instrumentalisierung, ist eigentlich unbrauchbar im politischen Zusammenhang?
Also er wäre brauchbar, wenn er richtig benutzt wird. Er wird leider erst benutzt oder wird vor allem benutzt, wenn es auch wirklich um relativierende, um legitimatorische Ziele geht. Wir müssen uns dem heute ein bisschen stellen, wie wir auch mit internationalen Rechtsprechung umgehen. Wir kommen ja eigentlich aus der Tradition eines sehr großen Misstrauens, zum Beispiel gegen internationale Strafgerichte, als der internationale Gerichtshof eingerichtet worden ist. Als Tat des Völkerbundes 1919 hat man sehr großes Misstrauen immer gehabt. Nicht? International wird in nationale Rechtsprechung eingegriffen. Und genau das will die Genozidkonvention. Die Genozidkonvention sieht dieses Recht vor. Sie ist ja entstanden aus der Erfahrung des internationalen Nürnberger Gerichtshofs mit der Erfahrung, dass man Holocausttaten nicht verurteilen konnte, weil man hatte nur die Formen Kriegsverbrechen und die Bindung an Krieg und an Militär. Aber es gab keine einzige Möglichkeit, jetzt zivile Verfahren und Angehörige des deutschen Staates hier jetzt der Völkermordtaten zu verurteilen. Und deshalb diese goldene Stunde, nicht? Man hat ja zugleich auch die Genozidkonvention und die internationale Erklärung der Menschenrechte zusammen verkündet innerhalb von einem Tag. Das ist eigentlich eine goldene Stunde der Menschheit gewesen, nicht das eine ideell, die Menschenrechte, die Genozidkonvention als einzige Möglichkeit im internationalen Recht auch Gruppenrechte, Minderheitenrechte zu schützen.
Lassen Sie uns noch mal kurz über die beiden anderen Begriffe sprechen, die Sie erwähnt haben, Frau Platt. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wäre ein Hebel auch, um Israel international anzuklagen.
Selbstverständlich. Also man kann über beiderseits, über Kriegsverbrechen zum Beispiel reden. Es ist ja wirklich ein gewaltvoller Konflikt. Sie sehen allein zum Beispiel in der Anklageschrift von Südafrika, also wird überhaupt nicht Hamas benutzt, der Begriff fehlt. Also es ist sowieso eine etwas krude Anklageschrift. Aber selbstverständlich könnte man, das betrifft Ukraine, Russland genauso, könnte man jetzt hier über die Frage der Methoden der Kriegsführung sprechen. Weil wir haben dort ja die gesamten Regelungen, inwieweit ist ein Angriff, eine Tötung von Zivilpersonen, eine Beschädigung ziviler Objekte, ist es hier strafbar und ist ein Maß übertroffen. Das Problem ist heute, dass wir natürlich eigentlich alle Konflikte, die wir haben, als urbane Konflikte ausführen. Das Problem ist natürlich, dass tatsächlich die Hamas in Gaza seit Jahren Zivilisten mit Zivilpersonen, zivile Strukturen mit in diese Konflikte einbezieht. Und das ist wirklich ein ganz großes Risiko.
Israel hat den 87-jährigen Holocaust-Überlebenden Aaron Barak als zusätzlichen Richter in Den Haag auch benannt. Das hat natürlich eine ganz starke Symbolkraft. Wagen Sie doch vielleicht eine Prognose, Frau Platt. Die Anklage von Südafrika, die wird keinen Erfolg haben.
Also ich hoffe es, weil wir damit eigentlich dem internationalen Gericht eine Diskursmacht zugestehen mit Interpretationen über Rechtsdiskurse, die ihm eigentlich nicht zustehen. Das ist nicht gut. Also wie gesagt, Südafrika hat auch ein großes Interesse daran, die Frage des Genozids zu relativieren. Die eigenen Verstöße in der Frage Namibias, nicht, also die Besetzung Namibias aufzugeben, die Frage, ob Apartheid auch unter die Genozidkonvention passt und so weiter und so fort. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir hier Die Frage, was ist ein IGH, welche Aufgaben hat er? Er hat kein Instrument der Streitbeilegung und eigentlich auch kein Instrument der Diskursmacht. Der Gerichtshof kann natürlich aussprechen, dass er eine Beilegung der Gewalt empfiehlt. Vielleicht wird der Gerichtshof trotz zweier Gegenstimmen, dreier Gegenstimmen mit Russland, Deutschland, Israel, was ja vielleicht zu erwarten ist, trotzdem dafür stimmen. Ich bin da gar nicht so optimistisch, dass sich der internationale Gerichtshof dem politischen Druck auf diesem Verfahren und den auch zum Teil sehr schwierigen Berichten auch im Presse, in der Politik, also nicht beugt und standhaft bleibt.
Christine Platt, die Leiterin des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung an der Universität Bochum. Wir haben gesprochen über den Vorwurf gegenüber Israel, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Frau Platt, dankeschön. Guten Abend.
Herzlichen Dank. Guten Abend.
In welchem Land kommt es vor, dass sich ein Staatspräsident hinter einen Schauspieler stellt, gegen den Klagen wegen sexueller Übergriffe laufen? Und in welchem Land denunzieren Prominente im Namen der sexuellen Freiheit die MeToo-Bewegung? Die Antwort: Es ist Frankreich. Zurzeit bringt die Affaire Depardieu viele Französinnen und Franzosen in Wallung.
Vergewaltiger, wir sehen dich. Opfer, wir glauben dir.
Sichtbar und hörbar wird durch diese Proteste ein ambivalentes Verhältnis zur sexualisierten Gewalt. Ein Beispiel für diese Polarisierung: Präsident Macron hat den Schauspieler verteidigt, Depardieu. Sein Regierungssprecher hat ihn scharf kritisiert. Über die Stimmung, die Emotion und die Reaktion möchte ich nun mit Susanne Krause sprechen. Sie ist aus Paris zugeschaltet. Frau Krause, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke.
Gestern Abend gab es Demonstrationen gegen Depardieu in zahlreichen Orten in Frankreich. Was treibt denn die Französinnen und Franzosen auf die Straße?
Man müsste natürlich vorausstellen, dass die Unschuldsvermutung Depardieu betreffend völlig gerechtfertigt ist, weil es gibt drei Anzeigen gegen ihn. Zwei wegen Vergewaltigung, eine wegen sexuellen Übergriffen. Doch bislang hat dies noch zu keinem Gerichtsprozess geführt. Das heißt, er ist nicht angeklagt und damit gilt er offiziell als unschuldig. Aber für die Protestierenden gibt es genügend Anzeichen, dass diese Unschuldsvermutung eigentlich nicht gerechtfertigt sei. Sie sprachen von Demonstrationen gestern Abend im ganzen Land. Das war also die letzte große Aktualität bis heute. Und in Paris fand das beispielsweise in der Nähe des Élysée-Palasts statt, dem Sitz des Staatspräsidenten. Da waren 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Appell eines Zusammenschlusses von Frauenvereinen, der Liga für Menschenrechte, der Gewerkschaften und linken Parteien gefolgt. Und weitere 44 Städte haben also auch Kundgebungen erlebt, quer durchs ganze Land, von Lille im hohen Norden über Belfort im Osten und Nantes im Westen bis hin zu Nizza im tiefen Süden. Und die Zielscheibe der Wut der Protestierenden, das kam ja auch schon in dem Atmo-O-Ton an, war nicht nur Gérard Depardieu, sondern ist auch der Staatspräsident Emmanuel Macron, wie sie erzählten, dass er den Schauspieler öffentlich im Fernsehen verteidigt hat. Deshalb standen alle gestrigen Kundgebungen unter einem Motto, erklärt Suzy Rochetman, Sprecherin des Zusammenschlusses, der zu den Kundgebungen aufgerufen hatte.
Le mot d'ordre, c'était que gardez votre vieux monde. Nous en voulons un sans violence sexiste et sexuelle.
Unser Leitmotiv lautet: Behaltet eure alte Welt. Wir wollen eine andere, ohne sexistische und sexuelle Gewalt. Mit seiner Verteidigungsrede für Depardieu bekennt sich Emmanuel Macron gewissermaßen zur alten Welt, zu den althergebrachten Privilegien einflussreicher Männer wie Depardieu. Macron ist nicht der erste französische Staatspräsident mit reaktionärem Touch, aber der erste, der öffentlich quasi sagt, dass er einen Vergewaltiger unterstützt. Das hat uns ungemein schockiert.
Die gestrigen Kundgebungen sind keinesfalls als Schlusspunkt der Protestbewegung zu sehen. Je nach Aktualität, ob irgendwelche neuen Skandale aufkommen oder was auch immer, wird es weitere Aktionen geben, spätestens am 8. März, dem Internationalen Tag der Frauenrechte.
Also viel Druck ist da im Kessel. Sie haben vom gestrigen Tag berichtet, Frau Krause. Wie hat sich das denn in den vergangenen Tagen entwickelt, diese Affäre Depardieu?
Das ist sozusagen eine Seriengeschichte, wie es heute im Fernsehen inzwischen so Mode ist. Es ging also los, einen richtigen Schlag hat es getan mit dem Appell von Macron im Fernsehen zur Verteidigung von Depardieu einige Tage später. Er hat dabei die Verdienste des Schauspielers um die Verbreitung der französischen Kultur hochgehalten. Und damit hat er quasi eine ganze Lawine an Reaktionen losgetreten. Einige Tage später veröffentlichten 50 prominente Kulturschaffende eine flammende Liebeserklärung an den Schauspieler, darunter seine Ex-Gefährtin über 10 Jahre hinweg, Carole Bouquet oder auch Nathalie Bay und andere. Als dann allerdings die Online-Zeitung Mediapart aufdeckte, wer hinter dieser Liebeserklärung steckte, nämlich ein junger, unbekannter Autor aus dem identitären rechtsextremen Lager, sprangen sehr viele Prominente wie auch Bouquet und Bay schnell von dieser Initiative wieder ab. Zur Jahreswende wurden dann mehrere Meinungsbeiträge von Kulturschaffenden gegen Depardieu veröffentlicht. Insgesamt versammeln sie mehr als 2.500 Personen aus dem Kulturbereich, die fordern, Depardieu nicht zu schützen, sondern zu bestrafen.
Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das jetzt eine Affäre, die einen Kulturkampf zeigt? Oder stehen sich da einfach unterschiedliche Generationen gegenüber, die unterschiedliche Sichtweisen haben?
Es gibt einen Ansatz von Kulturkampf. Natürlich ist es auch ein Höhepunkt der MeToo-Bewegung, der Debatte um MeToo in Frankreich, die auch schon seit langem angelaufen ist. Immerhin handelt es sich bei Depardieu um ein sogenanntes Monstre Sacré, also eine heilige Figur des französischen Kulturkinoschaffens und Theaterschaffens. Auffällig ist, dass die Liebeserklärung an Depardieu von Personen unterschrieben wurde, die ein gewisses Alter erreicht haben und dass also sehr viele, die gegen ihn stimmen, der jungen Generation entstammen, die einfach einen ganz anderen Ansatz haben, mit sexueller und sexualisierter Gewalt auch im Kulturschaffen umzugehen, sprich das nicht mehr akzeptieren zu wollen.
Ein Opfer der Affäre ist die ehemalige französische Kulturministerin. Sie hatte Depardieu scharf kritisiert. Jetzt ist sie nicht mehr im Amt und durch eine neue Kulturministerin ersetzt. Wofür steht denn diese neue Ministerin?
Die neue Ministerin ist Rachida Dati und sie war unter dem konservativen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy Justizministerin. Sie steht für einen reaktionären Kurs und bislang gab es keinerlei Anlässe, dass sie irgendwie sich als Feministin oder an Fraueninteressen wirklich interessierte Person geoutet hätte.
Diese Affäre ist also noch lange nicht zu Ende, die Affäre Depardieu. Aus Paris war das Susanne Krause. Frau Krause, Dankeschön, guten Abend, schöne Grüße nach Paris.
Dankeschön.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Arno Orzesek.
Die Tageszeitung zeigt sich realistisch. Sie rechnet damit, dass sich viele gute Vorsätze für das neue Jahr, genannt werden keine Kohlenhydrate, früher aufstehen, Intervalltraining, bereits jetzt als zu ambitioniert erwiesen haben. Und darum präsentiert die Taz unter dem Titel Old but Gold, was sehr hochbetagte, aber weder Sport- noch diätfixierte Menschen aus aller Welt im Hinblick auf ein langes Leben für wichtig gehalten haben. Männer vermeiden, empfahl etwa Jessie Gallen, die 109 Jahre wurde. Geraldine Telly riet zu Glaube und Schweinefleisch und wurde 116. Rauchen und Freundschaften pflegen, proklamierte Mbagoto, der noch seinen 146. Geburtstag erlebt hat. Angeblich, wie die Taz hinzufügt. Wir aber hoffen, dass Jiroemon Kimura, der immerhin 115 Jahre auf Erden wandelte, den richtigen Ratschlag gegeben hat. Er empfahl Zeitung lesen. Und genau das machen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen und schlagen die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf, die der Ansicht ist, die vom Recherchenetzwerk korrektiv aufgedeckten Deportationsplanspiele der AfD liegen im Trend der herrschenden Meinung. Bei einem Treffen von AfD-Funktionären und einigen anderen Politikern hat Martin Sellner, der österreichische Chefideologe der Identitären Bewegung, die Stichworte geliefert und nun hebt der FAZ-Autor Patrick Banas hervor, in der Sache geht Sellners Konzept an vielen Stellen nur ein oder zwei Schritte über die migrationspolitischen Planspiele der Ampelkoalition und der Unionsparteien hinaus. Ein Musterstaat in Afrika, das ist erst einmal nur die konsequentere Variante des Projekts der Stabilisierung Libyens und der Ruanda-Pläne von Jens Spahn. Assimilationsdruck für Linnemann-CDU und Giffey-SPD kein Tabu. Wie die AfD suggerieren fast alle Parteien, dass die Probleme von Migration und Integration ein einziges fatales Syndrom von höchster Dringlichkeit bildeten. Die Parole von den kleinen Paschas steht dafür. Die AfD wartet darauf, dass ihre Gegner nach den Symptombeschreibungen auch die Ursachenbehauptung übernehmen. Für Martin Sellner läuft insoweit alles nach Plan. Patrick Barners in der FAZ. In der Süddeutschen Zeitung heißt es unter der Überschrift: Den Deutschen schwillt der Kamm. 45% könnten sich generell vorstellen, gegen die Regierung zu demonstrieren. Droht Anarchie? Die besagten 45% haben sich in einer INSA-Umfrage geäußert und Willi Winkler beschreibt zunächst die aktuelle Aufmüpfigkeit. Schockwellen laufen durch Deutschland. Unerhörtes ereignet sich vor aller Augen. Das ganze Land ist in Aufruhr. Die Ärzte sperren einfach ihre Praxen zu, die Lokführer lassen ihre ICEs stehen. Die Wirte nagen am Geschirrtuch und protestieren durch drastische Preiserhöhung. Die Bauern recken Galgen und Mistgabeln und erkämpfen sich ihre Subventionen zurück. Überall spielen sich ganz erschreckende Szenen ab. In Berlin stauen sich auf der Straße des 17. Juni Traktoren, die mit einem einzigen entsetzlichen Reifen die T-34-Panzer am sowjetischen Ehrenmal zerquetschen könnten. Der spöttische Ton des SZ-Autors Winkler verrät indessen, er glaubt nicht, dass der Deutsche als solcher zum Anarcho mutiert, im Gegenteil. Der eigentliche Deutsche kann so anders sein, wie er will, den Rasen wird er doch nicht betreten. Wenn er einmal so richtig revolutionär aufgelegt ist, wechselt der Deutsche den Netzanbieter oder tritt aus der Kirche aus, weil er ohnehin so viel Steuern zahlt. Auch wenn er noch so durch ist mit der Ampel, wird er sich mit seinem SUV nicht der Traktorenvorhut anschließen, sondern damit seine Kinder zur Schule fahren. Sein Haus abzahlen und im Kalender die Tage bis zum Urlaub abstreichen. Willi Winkler strapaziert also das Klischee vom ewigen deutschen Spießer, Demonstrationsexzesse hin oder her, was aus unserer Sicht eine allzu altbacken bequeme Analyse ist. Aber nun, was das Wochenende betrifft, empfehlen wir Ihnen mit einer Überschrift der SZ: Gönn dir was.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.